Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul. Live per App zugeschaltet. Heute ist der 24.04. und die 19. Folge von unserem Vogel-Podcast beginnt. Und es gibt großartige Neuigkeiten. Spannende Abenteuer erlebt gestern und vorgestern. Und interessante Überlegungen. Und eine Geschichte hat sich weiter entfaltet, mit der wir schon sehr lang beschäftigt sind, und um die soll es heute gehen. Vorher möchte ich noch eine Neuankömmling auf unserem Platz feiern. Das ist die Dorngrasmücke. Jetzt sind sie fast alle, sage ich hier, weil es fehlen noch zwei. Das heißt, die Mönchgrasmücke ist die, die als erstes kam. Über die haben wir schon mehrmals gesprochen. Das zweite war die Klappergrasmücke. Früher wurde sie auch Müllerchen genannt, wegen dem Klappern eines Mühlrades, das an ihren Gesang erinnert. Und die Dorngrasmücke brütet gern in dornigen Büschen, ist auch gern in der Offenlandschaft, auch karge Gegenden bevorzugt sie. Und sie hat so einen ganz abgehackten Gesang. Daran kann man ihren Gesang gut erkennen. Der hat eine sehr kurze Strophe. Für mich wäre sie eine von diesen Melorhythmikern, also eine Mischung aus Melodikern und Rhythmikern, die ihren Gesang immer wieder wiederholt, mit feinen veränderten Nuancen natürlich drin. Und die macht so wie. Und jetzt so ein ganz abruptes Ende und schon stoppt dahinter. Und wenn ihr so einen Gesang mal hört oder eine Ahnung oder die Idee habt, ah, das könnte eine Dorngrasmücke sein, dann nehmt euch Zeit und beobachtet die. Vielleicht habt ihr Glück und seht den wunderbaren Singflug, den dieser Vogel veranstaltet. Die fliegt steil nach oben und lässt sich mit überdrehten Flügeln über den Körper nach oben. Verdrehte Flügel, aufgestellter Schwanz, spiralförmig nach unten kreisen auf die Dornspitze von ihrer Singwarte, um dann dort weiter zu singen. Und während sie herabtrudelt, singt sie auch. Und die Geschichte, die ich gerne heute teilen möchte, da dreht es sich vorrangig erstmal nicht um Füchse. Erstmal nicht um Vögel, sondern um Füchse. Das habe ich schon verraten. Ich habe es immer wieder erwähnt. In den letzten Tagen hören wir hier abends mit einer ziemlichen Regelmäßigkeit immer ein heiseres Fuchsbellen, wo meine Vermutung ja war, das handelt sich da um eine Fee. Und ich habe immer noch viele verschiedene Fragen, warum bellt die eigentlich so viel in der Nacht? Und dann ging es darum, rauszukriegen, ah, wo ist dieser Bau? Und auf der Suche nach dem Bau habe ich viele, viele Misserfolge hinnehmen müssen. Ich war in verschiedensten Ecken unterwegs, habe überall Spuren von dieser Füchsin gefunden. Carla haben wir sie getauft. Und eine schöne Spur, weit, weit in der Wiese, 150 Meter entfernt von unserem Hof, drin war eine Büchse Katzenfutter, die eine Frau bei uns auf dem Hof füttert, die Katzen mit Futter aus der Büchse. Und der Fuchs hat die komplette Büchse verschleppt nach hinten, und überall waren seine Zahnmarkierungen, seine Bissspuren drin zu erkennen. Und es hat länger gedauert, bis wir in einer Ecke immer wieder vermehrt dieses Bellen gehört haben. Es kam wirklich über mehrere Tage lokal aus einer Ecke, das ist hinten bei uns im Zinken. Wir nennen diese Gegend Tal des Adlers, anlehnend an den vielen Adlerfarn, der dort wächst. Aber Tal des Adlerfarns war uns zu holprig und zu lang, deswegen einfach nur Tal des Adlers, obwohl da kein Adler brütet. Außer im letzten Jahr der rote Adler, der Milan, der hat da gebrütet. Jedenfalls von dort kamen diese Rufe. Und ich habe dort auch schon nach einem Bau geschaut. Und an einem Morgen, die Geschichte habe ich auch geteilt vor ein paar Folgen, finde, wo ich den Habichthorst besucht habe, sehe ich die Fee, wie sie auf dem Feld nach Insekten hat sie, glaube ich, gesucht, sah nicht nach Mäuseln aus, also keine Mäusejagd, und wie sie dann im Busch verschwindet und ich den Bau finde, vor dem zwei Wühlmäuse wie drapiert lagen. Und dann habe ich dort winzig kleine Trittsiegel gesehen in dem herausfordernden Substrat, weil der Sand wirklich sehr trocken ist und war alles zertreten. Und habe gedacht, da muss ich jetzt eine Kamera hinhängen. So, und gestern war es nun so weit, dass wir gesagt haben, wir holen jetzt mal die Chipkarte aus der Kamera und gucken uns mal an, was da für Bilder drauf sind. Und ich war mit meinem Praktikanten wieder mal unterwegs, mit dem Björn. und mit meinen beiden Kleinsten, mit Arthur und Aniluca. Und Arthur, der Zweijährige, der ist sehr laut. Ich würde sagen, das ist eins meiner lautesten Kinder, weil er die anderen übertönen muss oder weil er sich so ein großes Beispiel an mir nimmt. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wenn wir unterwegs sind, dann habe ich ihm erklärt, da hinten ist der Fuchsbau und da müssen wir leise sein, weil wenn da Junge drin sind, dann dürfen wir die nicht stören. Und dann sagt Arthur immer zu meinem Praktikanten, der heißt ja, wie gesagt, Björn, dann sagt er immer, der Björn hat sich weiter unterhalten mit, ach, mein Großer war auch noch bei Demetrius, hat sich mit Demetrius unterhalten und dann sagt Arthur immer aus dem Kinderwagen raus, Stön! Und dann fliegt eine Ringeltaube auf vom Feld, weil die halt nicht leise waren und wir uns tramplich bewegt haben, flog eine Ringeltaube auf und dann eine zweite und er, Ohl! Ohl, da! Ohl! Stön! Stön! Und ein Außenstehender versteht ihn jetzt nicht so genau, aber er hat eine sehr ausgeklügelte, feine Kommunikation. Eine Mischung aus Handsignalen, Körpersprache, Imitation und Geräuschen, die ich sehr gut verstehen kann. Und natürlich seine Geschwister, sogar noch viel besser. Und ähnlich verhält es sich ja auch mit der Sprache der Natur. Und als wir an diesem Bau waren, die Kamera geholt haben, uns leise und schnell da wieder entfernt haben, weil ich hatte ein Gefühl, oh, wir stören hier. Das war irgendwie ein Gefühl, als ob wir in den Raum reintreten, der schon besetzt ist, belegt ist, ja, dass da tatsächlich Leben ist. Und wieder war so ein kleines, winziges Trittsiegel vor dem Eingang. Und am Abend haben wir dann Zeit gehabt nach dem Abendbrot und haben die Chipkarte reingeschoben. Und erstmal kippt mir die Kinnlade runter, weil ich sehe, auf der Karte sind 10.000 Fotos. Ich so, Ja, natürlich nicht all diese Fotos durchgeschaut, sondern erstmal nur so durchgescannt, hier mal ein Foto aufgemacht und da mal ein Foto aufgemacht. Und da haben wir schon eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Und zwar, erstens haben wir die Welpen gesehen. Die sind jetzt ja, ungefähr so groß wie ein Feldhase, ganz klein und tapsig, auch noch sehr ungelenk, fallen ständig hin, toben die ganze Zeit. Die waren die ganze Nacht aktiv am Tag, haben sie fast den ganzen Tag verschlafen. Ich würde mal sagen, so ab morgens um 7 sind die im Bau verschwunden und erst abends 8:30 wieder rausgekommen. Und dann tauchte natürlich auch eine Fee auf. Und die Kamera hat Schwarzlicht, das heißt, man sieht ein graues Bild und die Augen leuchten wie zu zwei Leuchtpunkte im Gesicht sehr hell und weiß. Und die eine Fee kam raus und wir sahen diese weißen Augen. Und dann gab es Fotos, wo die ganzen Welpen Milch getrunken haben, also gesäugt wurden. Und man konnte auch, wenn die Fee seitlich stand, unten das Gesäuge sehen. Also die Spinne, sagt der Jäger, da wo die Zitzen sind. Und die verschwand, dann kam sie wieder und plötzlich hatte diese Füchsin ein Auge zu. Ja? Klar, das gab es Fotos vorher, wenn die sich manchmal strecken oder dehnen. Schütteln, waren die Bilder etwas verzerrt und so dachten wir am Anfang, ein Auge ist geschlossen. Aber diese Bilder tauchten wiederholt auf. Und dann wurde uns plötzlich klar, nein, warte mal, die hat eine Verletzung im Auge. Das Auge war bei Bildern, die am frühen Morgen entstanden sind, also heller waren, besser zu erkennen oder Farbfotos später, war auch sehr trüb. Also da ist eine Verletzung gewesen auf jeden Fall. Und dann dachten wir, hat die sich jetzt am Anfang, war die doch noch mit beiden Augen. Und dann, jetzt plötzlich hat sie ein verletztes Auge, dann sind wir ganz nach unten gescrollt und waren dann so bei Bild 9872, haben darauf geklickt und da waren wieder zwei gesunde Augen da. Und wir hatten nur Fragezeichen im Kopf, wurden daraus nicht schlau, aber es war schon spät, Kinder mussten ins Bett und wir konnten der Frage erstmal nicht weiter nachgehen. Und ich habe dann noch ziemlich lang nachts gesessen und mir die Bilder durchgeguckt und bin so ungefähr bis zur Hälfte gekommen der Bilder, ganz schnell, immer am Durchklicken. Und da haben wir eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar handelt es sich um zwei Feen. Die eine, die ein Auge genannt haben, und die andere, wo meine starke Vermutung ist, dass es Carla ist, die sich bestätigt durch einen anderen Test, den wir gemacht haben, weil wir immer wieder Fuchsspuren auf dem Hof haben, ich die manchmal auch abends sehe und so weiter, habe ich eine Kamera in Hofnähe, um zu sagen, wo so ein Zwang passt, so ein Zwangwechsel in den Hof rein existiert, da auch noch eine Kamera hingestellt. Und die habe ich mir auch später angeguckt und siehe da, da ist die Füchse mit beiden Augen und die einäugige Füchse Füchsin beide drauf auf der Kamera. Das heißt, die kommen definitiv von da hinten. Es sind so 500 Meter entfernt von meinem Wohnhaus, kommen die definitiv hier auf den Hof. Und da hat mich natürlich interessiert, ist das Männchen und Weibchen, also in welcher sozialen Struktur sind die beiden dort zusammen? Ist das ein Wurf von einer Fee? Ist es von beiden? Was geht da vor sich? Weil in meinem Kopf jahrelang ein sehr altes Bild hängen geblieben ist, nämlich das Bild, dass die Fee oder der Rüde, dass die Einzelgänger sind und sehr territorial in ihren Gebieten und die Fee dann die Jungen großzieht mit anfänglicher Unterstützung des Rüdens, der ihr Futter vor dem Bau packt, weil sie in den ersten 2 Wochen wirklich nur im Bau drin ist, bei den schutzlosen, nackten, blinden, ganz kleinen, winzigen Fuchswelpen und sie stillt und dann später sich selber alleine um die Welpen kümmert. Und dann haben wir plötzlich Fotos von 6 Welpen mit 2 Feen, die beide säugen. Also die Welpen waren ganz klar und ganz eindeutig, bei der Masse der Fotos war das nicht mehr von der Hand zu weisen, waren beide am Säugen der jeweiligen Weibchen. Und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und zu lesen und weiß ich was. Und da ist mir als erstes mal aufgefallen, dass diese Meinung, dass der Fuchs da alleine an seinem Bau ist oder die Füchsin dann allein die großzieht, dass die also sehr territorial sind und als Einzelgänger gelten, dass die längst überholt ist. Dass es dieses Bild gibt und es gibt Situationen, wo das nachgewiesen wurde, aber dass letztendlich aus ellenlangen Berichten, die ich da gelesen habe, über die Füchse herauskam, wir können es nicht genau sagen, wie es jetzt wirklich ist. Auf jeden Fall können wir sagen, man kann keine pauschale Aussage machen. Und es gibt noch ganz, ganz viel zu erforschen. Wir wissen noch ganz wenig. Die haben festgestellt, zum Beispiel in einer Studie in Bristol, bei Stadtfüchsen, dass dort richtige Sozialstrukturen herrschten, dass da ein Rüde mehrere Feen hatte, dass auch mehrere Feen beteiligt waren am Aufzug von einem Wurf und miteinander interagiert wurde. Es gab Beispiele von Fuchsfeen, die im gleichen Revier, im gleichen Streifgebiet, in dem sie gejagt, gelebt, geschlafen und sich wohlgefühlt haben, beide unterwegs waren, nichts miteinander zu tun hatten, nicht verwandtschaftlich verwandt waren und dort beide ihre Höhlen hatten, ihre Welpen großgezogen haben und sich einfach aus dem Weg gegangen sind im gleichen Gebiet. Da ist mir nochmal klar geworden, wie sehr diese Abhängigkeit von Landschaft und den Tieren oder den Tieren und der Landschaft, wie groß und stark diese Abhängigkeit ist. Und eine Frage, die uns beim Spurenlesen auch immer wieder beschäftigt, die dahinter steckt, ist, bestimmen die Tiere und deren Anzahl und deren Verhalten das Aussehen einer Landschaft? Ja, wir Menschen sind auch letztendlich irgendwie Tiere. Wir bestimmen definitiv das Aussehen unserer Landschaften, in denen wir uns bewegen. Oder ist es umgekehrt und diktiert die Landschaft das Verhalten der Tiere? Und da gibt es interessante Perspektivwechsel. Der Wolf-Dieter Stoll hat mal in einem seiner Vorträge, das ist so ein Pflanzenguru aus dem Allgäu unten, und der hat mal in einem seiner Vorträge davon berichtet, dass wir nicht wir Menschen den Weizen domestiziert haben, als wir sesshaft wurden, sondern der Weizen uns domestiziert hat und uns benutzt hat, sich überall in der ganzen Welt auszubreiten und eine der erfolgreichsten Pflanzen dieser Erde zu werden. Also da kann man schmunzeln, aber es ist ein schöner Perspektivwechsel, der nochmal zeigt, wie differenziert und wie unterschiedlich Landschaft und Natur sein kann. Und zurückzukommen zu unserer Fuchsgeschichte, meine derzeitige Interpretation von dem, was da abgeht, und da kann ich auch völlig falsch liegen, darf sich alles noch verändern, aber der derzeitige Status quo ist, dass diese einäugige Füchsin die Alte ist, die Mutter vom letzten, die Mutter, weil sie von der Statur, von der Bewegung her älter aussieht, erwachsener aussieht, im Verhältnis zu der Carla, die sehr schlank ist und irgendwie sehr sauber und auch ein bisschen kleiner wirkt, auch vom gesamten Kopfstruktur und so weiter. Und natürlich hat die eine Verletzung, mit der sie wahrscheinlich schon lange lebt, die ich glaube, sie nicht so stark beeinträchtigt, weil Füchse ihre Umwelt hauptsächlich über Nase und Ohr wahrnehmen und das Auge eher eine zweitrangige Rolle spielt, aber auch wichtig ist natürlich. Und ein anderes Indiz dafür wäre, dass die Carla zum Beispiel viel mehr in den 2 Nächten, von denen wir Fotos haben, dann waren die Batterien alle von der Kamera, viel mehr bei den Welpen war und viel mehr sich hat auch gefallen lassen von denen. Die Einäugige, die ist ganz früh am Morgen in den Bau rein, war mittags nochmal unterwegs. Das war die Carla auch nicht. Mitten, also 11:30 oder so, hat die nochmal einen Streifzug gemacht, war 1 Stunde weg, ist dann wieder rein. Und am Abend in der Nacht auch. Die hat die Welpen zweimal aufgesucht in der Nacht. Und Carla war jede halbe Stunde, na, jede Stunde unterschiedlich in einem nicht gleichmäßigen Rhythmus bei den Welpen. Und das ist ein Bild, was ich von den Wölfen schon kenne, von Aufnahmen oder Forschungsstudien, die ich gelesen habe, dass diese Welpen, die ja auch viele, viele Stunden allein gelassen werden, am sogenannten Rendezvous-Platz, dass die oft von wie so Kindergärtnern, das sind die Jungtiere aus dem Vorjahreswurf, betreut werden und die einfach mehr Geduld haben, stressfreier sind als die Alten, die natürlich auch mehr an ihrem Limit sind, mehr an ihrem Kräftelimit, weil die Fee hat eine Geburt hinter sich und diese lange Zeit auch in der Höhle drin und so weiter. Das ist bisher unsere Vermutung und damit auch zusammenhängt die Lautäußerung, die Sprache der Füchse, die ist auch abwechslungsreich. Da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Geräusche, die die machen. Und da gibt es unterschiedliche Überlegungen, ob dieses heisere Bellen, was ja sehr kurz nur kommt, was anders klingt als der Ranzschrei, eher wie so ein Wehklagen. Das könnte entweder ein Kontaktruf zu den Welpen sein, denn die haben immer wieder auf diesen Bildern, gab es immer wieder Sequenzen, wo alle 6 Welpen innehalten von ihrem verrückten Spiel und zusammensitzen und in eine Ecke schauen, ganz aufmerksam, über mehrere Fotos hintereinander und dann wieder in ihr Spiel verfallen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das Situationen sind, wo die Fee bellt, um Kontakt aufzunehmen mit den Welpen, um sie entweder zu warnen für etwas oder um einfach zu sagen, hey, ich bin da, ich komme gleich oder was auch immer ihr wichtig ist, weiterzugeben. Oder es ist eine innerartige Kommunikation mit der anderen Fee. Ja, die beiden zusammenarbeiten, das könnte auch eine Möglichkeit sein, weiß ich noch nicht ganz genau. Letzte Vermutung noch dazu ist, diese Kala, die haben wir das ganze Jahr schon bei uns. Wir haben im letzten Jahr immer wieder auch Fuchsspuren gesehen, wo wir lange Zeit dachten, hier handelt es sich um einen Fuchs, der einfach hier sein Revier jetzt neu besetzt. Da haben wir auch als wir einen Bau gefunden haben, haben wir auch eine Kamera aufgehangen. Zu einer Zeit haben wir einen Bau gefunden, wo aber keine Welpen geboren werden. Das war auch erstmal ein Irrglauben, den wir enttarnt haben, weil in der Literatur habe ich zumindest damals immer gefunden, dass die Füchse in den Bau reingehen, nur bei extrem schlechtem Wetter, also starken Regenfällen oder Kälteeinbrüchen oder wenn sie ihre Welpen zur Welt bringen. Nicht aber so, um zu schlafen. Das machen sie eigentlich oberirdisch. Und in diesem Sommer war es ja so extrem heiß. Und letztendlich, ich bin nicht drauf gekommen, dass das ja auch schlechtes Wetter ist für so ein pelziges Tier. Und durch die Kamera konnten wir dann beweisen, dass die am Tag sehr wohl reingegangen sind in diesen Bau und da unten die kühle Luft genossen haben. Und da hat uns überrascht, dass es nicht nur ein Fuchs war, sondern zwei. Und die haben gespielt miteinander. Die haben noch ein sehr übermütiges, jugendliches Verhalten an den Tag gelegt. Auch ihre Unscheuheit, wie nah die an uns rangekommen sind, wie neugierig die waren, wie sie alles erforscht haben, was auf unserem Hof war. Einmal die Schuhe draußen stehen gelassen, waren die gleich weg und so weiter. Hat mich darauf schließen lassen, das sind junge Tiere, also vom letzten Jahr. Und meine Vermutung ist, dass diese Carla einfach geblieben ist, ihr Geschwisterpaar abgewandert ist und sie jetzt mit ihrer Mutter zusammen dort gemeinsam die Welpen aufzieht. Und was für ein Glück, dass schlecht für die Füchse und gut für uns, dass diese Verletzung so eindeutig war mit dem einen Auge, weil sonst wären diese beiden Individuen wirklich schwer zu halten gewesen, weil die meisten Fotos schwarz-weiß waren. Vor allem dann auch Fotos, wo beide drauf waren. Da gibt es leider keine Farbfotos, sondern nur schwarz-weiß Aufnahmen. Aber das sind herrliche Aufnahmen. Wir haben echt super schöne Einblicke bekommen in das Fuchsleben da oben. Meine Kinder sprechen jetzt nur noch drüber. Und wir sind einfach total dankbar für die Geschichte, die sich da abspielt mit den Füchsen. Und die Säugetiere sind, was Vogelalarme angeht oder Vogelsprache angeht, erstens sind sie ein Teil dessen, weil Füchse achten sehr wohl auf Vogelsprache und werden natürlich auch von den Vögeln angezeigt. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast. Ich habe da eine sehr schöne Zaunkönig-Fuchs-Geschichte mal mit meiner größten Tochter erlebt. Ich würde es fast heute so stehen lassen und euch noch bei unserem Vogelsprache-Alphabet drei Vögel mitgeben, die wir alle schon kennen und immer wieder auch über die gesprochen haben, nur die ich mit auf meine Liste schreiben würde. Und erinnert euch, wir haben bisher gesprochen über die Amsel und den Buchfink. Wir haben gesprochen über die Blau- und die Kohlmeise. Wir haben die Krähenvögel angeschnitten und den Buntspecht besprochen als wunderbarer Sekundäralarmträger. Und beim letzten Mal haben wir ganz kurz angerissen den Zilpzalp, die Mönchsgrasmücke und den Rotschwanz. Und erinnert euch, all diese Vögel haben eins gemeinsam, nämlich sie sind häufig. Sie meiden den Menschen nicht, sie haben keine riesengroße Fluchtdistanz. Das heißt, wir können sie leicht beobachten. Sie leben in verschiedensten Lebensräumen und viele von diesen Singvögeln dort drin brüten auch sehr bodennah. Das heißt, der Vogel an sich achtet extrem auf alles, was sich vom Boden, Gefahren, die vom Boden auskommen könnten, genauso wie Gefahren, die aus der Luft kommen könnten. Und jeder hat seine Spezialität, die sich für mich so herauskristallisiert, aber vielleicht ist das bei euch eine andere. Vielleicht ist die, wie würde mein Sohn sagen, bei den Superhelden, ja, die Superfähigkeit oder die Heldenfähigkeit eine andere, die ihr entdeckt, die euer Ohr besser sieht, die euer Auge besser erkennt, um euch einzuführen in die geheime Sprache der Vögel da draußen. Und die anderen, die auf jeden Fall noch mit auf diese Liste kommen, dann haben wir die Liste mal so lang zumindest, dass ihr euch die nächsten 3 Jahre letztendlich oder die nächsten 10, ach, das ganze Leben könntet ihr euch nur mit diesen Vögeln beschäftigen. Die haben wir auch schon oft erwähnt. Ihr alle kennt sie. Hör gut zu, gut ruhen du. Ja, das ist die Rita. Wir brauchen nicht mehr viel über sie sagen, weil die wird immer wieder sowieso auftauchen. Aber ich würde mal sagen, ihre Spezialität ist die Rolle des Wächters. Weil die Körpersprache einer Ringeltaube ist leicht ablesbar. Wenn die tiefenentspannt ist, sitzt sie zusammengekuschelt und aufgeplustert auf dem Ast. Wenn sie ganz nervös und aufgeregt und angespannt ist, dann ist sie still, aber ganz gestreckt und gereckt und guckt angestreckt in eine bestimmte Richtung. Wenn du diese Körperhaltung siehst, dann schau, in welche Richtung schaut die. Was macht diesen Vogel so angespannt? Das heißt, da ist es nicht wirklich so ein Alarmruf, sondern eher die Körperhaltung, an der wir was ablesen können. Und natürlich das Geräusch, wenn sie denn dann auffliegt in den gefährlichen Luftraum. Erinnert euch, da sitzen Habicht und Sperber und warten nur auf so einen Moment. Wenn sie dann auffliegt, tut sie das mit einem lauten Klatschen und fliegt davon. Und den Zaunkönig besprechen wir mal andermal. Die letzte Vogelart, die hier noch kurz erwähnt sei, sind die Schwalben. Ganz egal, ob Mehl- oder Rauchschwalben. Gerade wenn die Jungvögel draußen sind, aber auch jetzt schon, wenn sie viel an ihrem Nest sich bewegen. Die sind so wendige Flieger in der Luft. Die sind so schnell, dass die sogar, wenn Sperber oder Habicht oder auch ein Falke, je nachdem, was deren Körpersprache den Schwalben erzählt, wenn die gesichtet werden, dann verschwinden die nicht, lassen Alarmrufe klingen und verstecken sich irgendwo, sondern sie schreien laut, da ist der Sperber, da ist der Sperber, und dann fliegen sie alle und sammeln sich und fliegen diesem Vogel hinterher. Das heißt, wenn du die Schwalbenrufe kennenlernst, je nachdem, was für Arten du bei dir in der Nähe hast, und ähnliche Rufe nur schneller vorgetragen, intensiver und hektischer und dann dazu noch hektische Bewegung von vielen verschiedenen Richtungen hin zu einer kleinen Traube, dann schau in die Ecke und meist wirst du dort den Verursacher oben in der Luft entdecken können. Weil auch wenn der Sperber noch so ein wendiger Jäger in der Luft ist und Künstler im Unsichtbarsein da oben im Luftraum, schafft er es auf gar keinen Fall, sich plötzlich auf den Rücken zu drehen und nach oben zu stoßen, um so eine Schwalbe zu holen. Die ist sich ihrer Flugkünste einfach total sicher und zeigt damit allen anderen, was hier gerade passiert. Und dazu muss ich noch eine letzte Geschichte euch mit auf den Weg geben. Und zwar kam ich letzten Sommer, das war schon 2 Jahre her, vorletzten Sommer, auf meinem Hof. Wir haben so einen Vierseiter, kam von außen rein und hör schon hinter der Scheune, bevor ich den Hof betrete, genau diese hektischen Rufe der Schwalben, und ich rufe und ich denke, Sperber, da ist der Sperber oder der Habicht, und komme um die Ecke und da standen 2 Leute gerade in der Werkstatt und sagen so, habt ihr den Sperber gesehen? Und die so, nee, Welchen Sperber? Ich so, habt ihr die Schwalben nicht gehört? Und die so, oh nee, da haben wir gerade gar nicht drauf geachtet. Und in dem Augenblick ruft meine Frau von der gegenüberliegenden Seite des Hofes, die saß vor unserem Haus, Paul, komm mal her. Und dann kam ich zu ihr rüber und dann saß sie dort mit den Kindern und zeigt mir ihren Oberarm und da war ein Blutstropfen auf ihrem Oberarm drauf. Das heißt, da hat entweder ein Sperber, vielleicht sogar auch ein Baumfalke, irgendein Jäger aus der Luft sich tatsächlich eine Schwalbe in der Luft gegriffen, so hart zugepackt, dass da ein Blutstropfen rausgetropft ist und der genau auf den Oberarm meiner Frau. Wir haben den Sperber nicht gesehen oder den Auslöser genau. Der Blutstropfen war dann ein Beweis, dass diese Rufe auf jeden Fall was angezeigt haben müssen in der Luft. Und wir waren sehr erstaunt. Seitdem achten wir alle eigentlich auf dem Hof und erinnern uns gegenseitig dran. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Dieser Ruf. Und dann gucken wir und viele Augen sehen mehr. Und dann entdecken wir den Sperber oder den Habicht. Und die Geschichte habe ich natürlich nicht ganz umsonst erzählt, weil die Aufgabe, die ich euch gerne mitgeben möchte, ist, findet raus, wo sind diese beiden Kollegen, die den Singvögeln so gefährlich werden können, und zwar aus dem Luftraum heraus. Ja, wo ist der Habicht? Wo ist der Sperber? Und es gibt verschiedene Methoden, die ihr anwenden könnt, zu entdecken, wo jagen die gerne, wo halten die sich auf oder wo brüten die eventuell. Und eine Methode, die ihr anwenden sollt, ist, nutzt die Sprache der Vögel. Also, wenn ihr hohe Ziehtöne, ganz aufgeregtes, hektisches Verhalten, Abtauchen der Sperlinge, Amseln, all die ganzen KBVs, also die kleinen Braunvögel oder KSVs, kleine schwarzen Vögel, die nach unten abtauchen in den Schatten, deswegen sind die ja braun oder schwarz, weil sie da gut getarnt sind, das tun sie, weil Gefahr aus der Luft droht. Achtet auf solches Verhalten und findet mal raus, in welcher Ecke ist einer dieser wunderbaren, herrlich wunderschönen, wendigen, aufregenden Jäger der Luft. Ja, und das soll es heute gewesen sein. Ich bin ganz neugierig, was wir am Wochenende erleben mit unserer lieben Fuchsfee Carla. Und die neuesten Neuigkeiten von Anseln, Beseln und Zeseln, die habe ich jetzt auch schon wieder unterschlagen. Die müssen noch das Wochenende abwarten. Aber am Montag geht's weiter. Und habt ihr Fragen oder Geschichten zu teilen, schreibt sie wie immer an unsere E-Mail. vogelpodcastvorlogepaul@gmail.com und Ohren auf, gehabt euch wohl. In diesem Sinne verabschiede ich mich heute mit dem heiseren Bellen des Fuchses.
Au!